Ja, wir haben heute schon viel gehört und gesungen gemeinsam und über Gott und über seine Liebe. Und wir haben auch im Abendmahl das gefeiert und daran gedacht, was Jesus für uns getan hat. Ja. Und das, was er für uns getan hat, hat er aus lauter Güte und Gnade getan. Ja. Wir haben uns das nicht verdient und wir müssen auch nichts dafür bezahlen, ja, sondern Jesus hat das uns, für uns alle getan. An unserer Stelle ist er gestorben und wir dürfen ohne irgendwelche Vorbedingungen zu ihm kommen und das im Glauben für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wir lesen zurzeit bei uns im Hauskreis, am Mittwochabend treffen wir uns hier in diesen Räumen als Hauskreis, einer der vielen Hauskreise, ja, oder einiger Hauskreise. Und wir nehmen zurzeit ein etwas ungewöhnliches Buch. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo mal im Hauskreis oder in einer Bibelstunde das Buch Prediger durchgenommen habe. Ja. Irgendwie kam dieser Vorschlag und wir haben den aufgegriffen und merken, dass da schon teilweise steile Aussagen sind oder sehr provozierende Aussagen sind, die auf den ersten Moment uns stark herausfordern. Es geht sehr oft um die Nichtigkeit des Lebens in diesem Buch Prediger. Ja? Der sagt, all das, was wir besitzen, all das, was wir haben, ist nichtig. Ja? Oder eitel, sagt die alte Luther-Übersetzung. Ja? Oder hat wenig Sinn, macht keine Bedeutung. Ja? Und im gleichen Atemzug sagt er aber immer wieder, das, was du hast, was Gott dir gegeben hat, genieße es, freu dich daran. Gebrauche es, mit der Warnung verbunden, das maßvoll zu gebrauchen, ja? Also nicht ausschweifend zu leben. Aber das, was Gott uns gibt, wenn er dir Gesundheit gibt, erfreue dich deiner Gesundheit. Ja? Wenn du genug zu essen hast, wenn du Geld zum Leben hast, dann sollen wir uns daran freuen. So geleitet davon, weil wir uns viel mit diesem Thema beschäftigt haben, gerade mit Materialismus, mit Reichtum, und mit all dem, was Gott uns schenkt, habe ich das Thema heute so formuliert: Wie kann vergänglicher Besitz zum ewigen Reichtum für uns werden? Ja. Jesus ist Geist, Jesus ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, aber er hat all das geschaffen, das Materielle. Das, was wir sind, wir haben einen Leib, einen sichtbaren, einen anfassbaren Leib und all das, was wir um uns herum haben. Es ist zwar zeitlich, aber es ist von Gott gemacht, von Gott geschaffen. Und ich habe mich gefragt, wie können wir damit umgehen? Wie sollen wir damit umgehen? Und die Bibel, das Wort Gottes, lässt uns hier nicht im Unwissen, sondern sehr klar und deutlich, sagt die Bibel sowohl im Alten Testament, im Alten Bund, als auch im Neuen Bund, ist uns zu diesem Thema vieles gesagt. Man könnte das Thema auch anders formulieren, Chancen und Gefahren des materiellen Segens. Ja, das ist alles von Gott, das ist Segen. Und wisst ihr, Deutschland gehört zu den Ländern, zu den wenigen Ländern, denen es am besten auf dieser Welt geht. Ja? Vielleicht gibt es da noch ein paar Länder, denen es materiell ähnlich, vielleicht sogar auch ein bisschen besser geht, ich weiß es nicht so genau, aber definitiv können wir sagen, Deutschland gehört zu der Spitze. Uns geht es wirklich gut. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du jetzt mal ein wenig darüber nachdenkst und denkst, eigentlich geht es mir nicht so gut, eigentlich fehlt mir noch, ich hätte gerne mehr. Ja. Das ist ein ganz natürliches Bedürfnis eines Menschen. Ich höre meine Eltern sagen, wir möchten, dass es unseren Kindern mal besser geht, als es uns gegangen ist. Naja, unsere ältere Generation, die können davon ein Lied singen. Es ging ihnen tatsächlich oft nicht gut. Ja. Und dieser Wunsch ist da. Und uns geht es gut. Und wir sagen heute auch, wir wollen morgen ein bisschen besser leben, als wir es gestern gelebt haben. Ja, das ist ganz natürlich. Keiner sagt uns, morgen kann es uns auch ruhig schlechter gehen oder so. Nein, das ist etwas, ein Bedürfnis im Menschen, ich glaube, es ist ein göttliches Bedürfnis auch ein Stück weit, wachsen zu wollen. Wir wollen verbessern. Ja? Wobei es hier gleichzeitig auch Gefahren lauern, gerade wenn das Materielle geht. Ja? Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Die Bibel spricht darüber. Und so wissen wir auch aus der Bibel, dass dieses materielle Gut oft zu einem Fallstrick geworden ist und auch werden kann und sogar ein Hindernis fürs Reich Gottes. Ja? Jesus spricht, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, ja, was ja eigentlich unmöglich ist, als dass ein Reicher in das Himmelreich kommt. So sagt Jesus an einer Stelle. Ja. Also dieses Materielle, das Reichtum, kann zu einer Gefahr, zu einer ernsten Gefahr werden für uns. Ja. Man könnte auch das Thema noch anders formulieren, die Wechselbank Gottes. Gott hat uns anvertraut, wirklich, wir leben in einem reichen Land und auch wenn wir uns vergleichen, wir vergleichen uns ja immer und sehen so viele Menschen um uns herum, denen es scheinbar noch besser geht, als es uns geht. Ja. Aber uns geht es gut und wie können wir aus diesem Vergänglichen etwas Unvergängliches machen? Ja? Und das ist das, was die Bibel uns sagt. Ja? Wie aus materiellem Besitz ewiger Reichtum wird. Ja? Zunächst einmal habe ich ins Alte Testament geschaut. Was sagt das Alte Testament darüber? Und dann gehen wir in das Neue Testament. Besitz ist Leihgabe Gottes. All das, was Gott uns geschenkt hat, hat Gott uns geliehen. Wir lesen zum Beispiel im Hiob, im Buch Hiob, Kapitel 1, Vers 21, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Also diese und ähnliche Stelle sagen, dass das alles ein Geschenk Gottes ist. Es ist eine Leihgabe. Uns ist etwas anvertraut für einen bestimmten Zeit, ja. Und dann gibt der Herr es und dann nimmt er es auch. Und unsere Verantwortung ist damit, in einer rechten Weise umzugehen. Also wir stellen fest, der Besitz und das Reichtum, was wir haben, ist es nicht unser Eigentum. Wir sind nicht die oberste Instanz, die darüber zu bestimmen hat, sondern Gott, er leiht es uns, aber es gehört ihm. Und wir sind ihm rechenschaftspflichtig. Zweitens, Besitz ist Frucht fleißiger Hände. Auch das lesen wir in der Bibel. Es sieht so aus, als ob da eine gewisse Spannung da ist zwischen dem, dass es ein Geschenk Gottes ist, eine Leihgabe Gottes ist. Aber gleichzeitig sagt uns in Sprüche Kapitel 10 zum Beispiel, Verse 4 und 5 lesen wir, arm wird wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer in der Ernte schläft, ein schandbarer Sohn. Das und Ähnliches finden wir sehr oft im Alten Testament, in den Sprüchen. Da sagt Salomo, der die Sprüche geschrieben hat, du Fauler, geh hin zur Ameise und lerne von der Ameise. Also ohne Fleiß kein Preis, könnte man hier sagen. Ja? Also das ist die Aufforderung Gottes. Wir sollen etwas tun und zwar bei Zeiten daran denken und etwas schaffen. Ja? Drittens, Besitz haben bedeutet Verantwortung haben, wie ich schon sagte. Denn der Arme in 5. Mose Kapitel 15 Vers 11 lesen wir, denn der Arme wird nicht aus dem Lande verschwinden, darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Oder Sprüche 3, Vers 27, enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Und so weiter und so fort. Besitz und Reichtum zu haben, bedeutet eine besondere Aufgabe und Verpflichtung Gott gegenüber zu haben. Wenn Gott dich gesegnet hat und dir gegeben hat, das, was du hast, ja, dann ist das immer verknüpft mit einer Aufgabe, immer mit einer Verantwortung, mit einer Verpflichtung verknüpft, egal wie viel und wie wenig das ist. Aber so viel, wie Gott dir gegeben hat, so viel Verantwortung hast du und haben wir. Viertens, Reichtum verführt dazu, dass man seine Sicherheit bei ihm sucht. Das lesen wir auch im Alten Testament, also da ist eine Gefahr, Sprüche 11, Vers 28, wer auf sein Reichtum vertraut, der wird fallen. Aber wie Laub werden die Gerechten sprossen. Gott gibt uns materiellen Besitz, verbunden mit einer Aufgabe, aber auch mit einer Warnung, es nicht zu missbrauchen. Ja? Und unsere Sicherheit darf nicht auf materiellem Besitz ruhen, ja? Sondern unsere Sicherheit bzw. unser Vertrauen darf allein oder muss allein auf Gott gegründet sein. So viel zum Alten Testament. Dann kommen wir zum Neuen Bund, zum Neuen Testament. Und auch da gibt es Aussagen, die zum dem materiellen Besitz etwas aussagen. Reichtum kann ein Hindernis auf dem Weg zum Heil sein. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also man kann zusammenfassend sagen, Besitz wird zum Gegenstand der Anbetung. Wenn das der Fall ist, dann ist das eine Gefahr für uns, ja. Mammon ist das aramäische Wort für Luxus und Reichtum. Wenn das bei uns zum Gegenstand der Anbetung wird, dann wird Gott quasi vom Thron gedrängt. Dann setzt sich der Mammon, das Geld oder Reichtum, Besitz, auf den Thron und regiert unsere Herzen. Wir kennen da das Beispiel vom Jüngling, vom reichen Jüngling. Das ist ein warnendes Beispiel. Als er Jesus fragte, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme, damit ich in das Himmelreich komme, dann sagt Jesus ihm einiges und er sagt, ja, das habe ich alles schon von meiner Kindheit an getan. Und dann sagt Jesus ihm, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und da sehen wir, er ging von Jesus, er war nicht bereit. Ihm war das wichtiger, dieses Reichtum zu behalten, anstatt Jesus nachzufolgen. Es fiel ihm schwer, darauf zu verzichten. Und da sehen wir, dass ihm wichtiger war als Gott. Und dann in dem Moment ist das eine Gefahr. Dieser Gefahr sind auch wir ständig ausgesetzt. Gerade im Wohlstandsland, in einem Land wie in Deutschland, wo wir leben, ist das eine ganz große Anfechtung. Und ich glaube, dass es in Ländern, die ärmer dran sind, die Anfechtung nicht so stark ist wie in unserem Land. Und das belegen auch die Statistiken. In den östlichen Ländern, in den südlichen Ländern, wo es nicht so gut bestellt ist materiell wie bei uns im Westen, da ist teilweise Erweckung da, da wachsen die Gemeinden. In einem Land wie Deutschland stagniert es oder es ist rückläufig, sehr stark rückläufig, ja. Und da sind wir auch bedroht von. Und hier, denke ich, hier ist es wichtig, dass wir immer wieder darauf achten, dass all unser Besitz nicht als Gegenstand der Anbetung, nicht auf dem Thron sitzt. Und das kommt gar nicht mal auf die Menge an, ja, sondern das, was wir haben, wenn uns das so heilig ist, wenn uns das so wichtig ist, dass uns das wichtiger ist, als Jesus nachzufolgen, dann ist das ein Problem. Zweitens, im Neuen Testament wird uns gesagt, dass Geiz die Wurzel alles Übels ist. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 5, Vers 5, denn das sollt ihr wissen, dass kein Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Die Bibel fordert uns auf, mit dem materiellen Besitz so umzugehen, das so zu besitzen, als hätten wir es nicht. Eine innere Freiheit, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Ja. Wir wollen dankbar das gebrauchen, was Gott uns gegeben hat, ja, aber es ist wichtig, dass wir da eine innere Freiheit haben, dass wir das so damit umgehen, als hätten wir es nicht. Ein dritter Aspekt in Bezug, oder was wir im Neuen Testament lesen, Reichtum wird ein Hindernis für uns auf dem Weg zum Heil, wenn wir das materielle Gut als selbstsüchtigen Luxus betrachten. Wenn wir das nur für uns, dann ist das Sünde. Wir lesen zum Beispiel in Jakobus 5 darüber, dass wenn wir nur an uns denken oder in erster Linie an uns denken, Hauptsache mir geht es gut, wie es dem anderen geht, interessiert mich nicht, ja, dann kann das für uns zu einem Stolperstein werden, kann das für uns zu einem Hindernis in der Nachfolge sein. Ja? Und ich habe bewusst dieses Thema heute gewählt, weil ich glaube, wir hier in Deutschland sind in der Gefahr, Und es kommt manchmal schleichend, manchmal fast unbemerkt, dass für uns das materielle Leben um uns herum zu einem Problem wird, zu einer Gefahr in der Nachfolge. Dann viertens, der Betrug des Reichtums kann die Botschaft Gottes ersticken. In dem Gleichnis vom Sämann in Matthäus 13, Vers 22 lesen wir, bei dem aber unter die Dorne gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Ja? Während wir das Wort Gottes hören, so wie heute Morgen hier, oder zu Hause in der Bibel lesen, dann kann der Betrug des Reichtums das Wort Gottes im Keim ersticken. Das ist die Gefahr. Und es ist gut, dass wir mal darüber nachdenken und uns prüfen, weil wir wollen, dass unser geistliches Leben, dass wir wachsen, dass wir Christus ähnlicher werden, dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Und das ist ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken. Besitz ist gefährlich, aber nicht böse an sich, so könnten wir auch sagen. Besitz soll eine dienende Funktion haben. Und da lesen wir in der Bibel, Besitz und Nachfolge schließen sich nicht automatisch gegenseitig aus. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 27, 57 von einem Mann namens Josef von Arimathea. Und er war anscheinend ein wohlhabender Mensch. Und dennoch steht von ihm geschrieben, dass er ein Jünger Jesu war, ein Nachfolger Jesu war. Ja. Also es schließt sich nicht aus, also Besitz und Nachfolge. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Besitz ist Mittel zum Dienen. In 2. Korinther 8, Vers 14, in der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel dienen, damit Gleichheit entstehe. Und auch an verschiedenen anderen Stellen werden wir ähnlich belehrt im Neuen Testament, im Umgang mit den materiellen Gütern. Ich möchte einiges anwenden auf uns heute. Lass dein Herz nicht an dem Besitz hängen. Wir lesen Matthäus 6, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Indem, dass wir Schätze mit dem, was Gott uns anvertraut hat, in dem, was Gott uns gegeben hat, Gutes tun, können wir damit Unvergängliches erwerben, ja? Einen unvergänglichen Lohn. Wir können Gutes tun, wir können etwas tun, was einen Ewigkeitswert hat. Ja? Und das ist unsere Aufgabe. Wir dürfen nicht unser Herz an ein Bankkonto, an ein Haus, an ein Auto hängen. Jesus will, dass wir unser ganzes Interesse in erster Linie auf ihn richten. Wir lesen Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ja? Das muss unsere Lebenseinstellung sein. Jesus auf dem Thron, zuerst Jesus. Und dann, denke ich, haben wir auch die Freiheit, das, was Gott uns gibt, zu nutzen und damit zu dienen. Ja? Damit etwas, das quasi auf die Wechselbank Gottes zu bringen. Ja? Und damit etwas bewirken, was einen Ewigkeitswert hat. Wichtig zu beachten ist, ein Christ sollte nicht dem Erwerb, sondern der Sache des Herrn den Vorrang geben. Es ist eine höchste Verpflichtung, am ersten nach dem Reich Gottes zu trachten, nach seiner Gerechtigkeit. Die Anbetung und der Dienst sollten nicht durch die berufliche Überbeanspruchung gehindert werden. Ja? Oft sind wir so beschäftigt mit Arbeit, ja? So dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, Gott anzubeten oder Gott zu dienen, ja. Und wenn wir dann abends vielleicht da sind, sind wir müde, sind wir erschöpft und nicht mehr in der Lage, in irgendeiner Form Gott zu dienen. Einige Aspekte möchte ich noch betonen. Wir haben familiäre Verpflichtungen. Sie dürfen wir nicht vernachlässigen. Geht es einem Mann zuerst ums Geld verdienen, so hat er gewöhnlich wenig Zeit für seine Frau und für seine Kinder. Auch die wertvollsten Geschenke und der größte Luxus bieten hierfür keinen Ersatz. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zuerst geistliche und seelische, geistliche Verantwortung übernehmen in unserer Familie. Und gerade als Familienväter ist es, denke ich, ja wichtig, dass es geht nicht darum, noch mehr Luxus zu haben und noch schneller Unabhängigkeit zu erreichen, ja? Sondern dass wir da in erster Linie auch unsere geistliche Verantwortung und Verpflichtung wahrnehmen. Ein Christ kann so viel Geld wie möglich verdienen, sollte oder so viel wie möglich verdienen, solange er seine Gesundheit nicht schadet. Sein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und der Erwerb darf nicht so weit gehen, dass er seine Gesundheit dadurch schadet. Und ein Christ kann so viel wie möglich verdienen, wenn er nicht habsüchtig dabei ist. Er darf nicht ein Sklave des Mammons werden. Richtig ist, Geld zu verdienen, aber falsch ist es, Geld zu lieben. Und das ist ein kleiner Unterschied. Geld verdienen, ja, aber wir dürfen nicht das Geld lieben und unser Herz nicht daran hängen. Ein Christ kann so viel wie möglich verdienen oder sparen, solange er Gott den ersten Platz einräumt, seine Familie nicht vernachlässigt und all das Gesparte für einen mäßigen Gebrauch verwendet, so wie damit Gott dient und damit Schätze im Himmel sammelt. Auch das ist Dienst. Also mit unseren materiellen Gütern dienen wir nicht nur dann, wenn wir in Afrika Menschen helfen, nicht nur dann, wenn wir das in die Kollekte in der Gemeinde tun, sondern wenn wir das auch zum Wohl der Familie verdienen. Und dass die Familie, dass der Familie gut geht, ja, das lesen wir. Gerade in Prediger haben wir immer wieder das gelesen, ja. Gott schenkt uns das und wir sollten das maßvoll verwenden, ja. Wir dürfen es genießen, ja. Wir müssen das nicht immer mit schlechtem Gewissen verwenden. Nein, Gott segnet uns und das ist Segen. Und wir dürfen das genießen, das Essen, den Urlaub und so weiter. Aber alles maßvoll und in Verantwortung vor Gott. Und da kann man jetzt auch von außen nicht vorschreiben. Jeder muss für sich selbst sagen, okay, das ist jetzt etwas, ich könnte es jetzt für mich verwenden, aber ich tue es nicht, ich verwende es jetzt für andere. Und da ist das Maß der Liebe das Entscheidende. Wie sehr, wie Gott und den Nächsten lieben, davon wird es abhängig sein, wie viel ich gebe oder wie viel ich behalte. Beides gehört mit zum Leben. Die entscheidende Frage ist, sind wir ein treuer Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut? Wir haben gehört und gelesen, dass alles, was wir besitzen, ist eine Leihgabe Gottes. Die Frage ist, was machst du damit? Was mache ich damit? Sammelst du damit Schätze im Himmel, die einen Ewigkeitswert haben, oder verschwendest du das nur selbstsüchtig für dich? Mein Appell und der Appell des Wortes Gottes ist, damit wir damit Gutes tun und Schätze im Himmel sammeln. Und wichtig ist, dass wir treue Verwalter sind. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu betonen, Gastfreundschaft. Die Bibel fordert uns auf, Gastfreundschaft zu üben. Gastfreundschaft bedeutet Liebe zum Fremden. Wenn Menschen zu uns in unser Land kommen, fremde Menschen, dann sie herzlich willkommen zu heißen, ja? Und mit ihnen zu teilen. Oft kommen Menschen aus anderen Ländern zu uns, denen es nicht so gut geht, ja. Und hier denke ich, müsste oder sollte bei uns, das ist die Lehre der Bibel, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen, dass wir mit ihnen teilen, dass wir unsere Herzen, unsere Häuser öffnen und ihnen zeigen, dass sie herzlich willkommen sind. Darauf kommt es an. Das ist die Botschaft der Bibel, es gibt keine andere. Ja? Auch wenn uns politisch vielleicht das eine oder das andere nicht gefällt und wir Fragen haben, ja, das ist wahr. Und für die Politik müssen wir beten, damit sie richtige Entscheidungen für unser Land treffen. Da gehört viel dazu. Aber für mich als Bürger heißt es, gastfreundlich zu sein, als deutscher Bürger, als Familienvater, als Gemeinde, wir als Gemeinde, wenn Menschen zu uns kommen, die vielleicht sonst noch nicht da waren, dann wollen wir ihnen das sehr deutlich zeigen, ihr seid herzlich willkommen hier bei uns. Ja? Das ist das Herz Gottes, das ist die Botschaft Gottes. Und dazu gehört auch, dafür gibt der Herr uns materielle Güter, damit wir sie teilen können, damit wir damit auch Gutes tun können. Gott hat uns reichlich beschenkt. Wir leben in einem Land und wir nehmen das dankbar an. Ja? Keiner von uns ist unzufrieden darüber, dass er in Deutschland lebt, ich hoffe es. Ja? Sondern wir sind dankbar, dass es uns in unserem Land hier so gut geht. Ja, und vieles von dem, was wir besitzen dürfen, ist auch Ergebnis fleißiger Arbeit. Das muss man auch so sagen. Das sagt die Bibel auch. Wir sollten darauf achten, dass wir unser Herz nicht daran hängen. Materieller Besitz ist eine große Gefahr für uns, kann zu einer großen Gefahr werden, aber es ist auch eine Chance. Eine Chance, Gott zu dienen. Eine Chance, mit dem etwas zu erwerben, weil all das, was wir hier haben an Materiellen, das wird hier bleiben. Das wird wieder, das ist vergänglich. Aber wir können mit diesem Vergänglichen etwas erwerben, das einen Ewigkeitswert hat. Und bei all dem gilt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Jesus muss den ersten Platz in unserem Leben haben. Jesus ist uns ein Beispiel. Er selbst kam, er hätte alles haben können, er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen und hat nicht nur sein Materielles für uns gegeben, sondern er hat alles. Er hat nicht nur seinen Besitz gegeben, sondern er hat sein ganzes Leben gegeben für uns, für dich und für mich. Was bedeutet Jesus dir? Das ist meine Frage. Mit dieser Frage möchte ich auch zum Abschluss der Predigt kommen. Hast du Jesus schon in dein Herz aufgenommen? Jesus hat alles für dich gegeben, damit du nicht nur diese zeitliche, nicht nur diese 80, 90 Jahre hier genießen kannst, das, was Gott geschaffen hat, sondern Gott will, dass wir eine ganze Ewigkeit seine Schöpfung genießen, das, was er uns gegeben hat. Ist er der Herr in deinem Leben? Das ist die allentscheidende Frage. Möge Gott uns segnen bei dem Genießen all dessen, was er uns schenkt, und gleichzeitig wollen wir daran denken, dass wir Verantwortung haben und dass wir damit Gott dienen wollen und mit dem vergänglichen Besitz das so damit umgehen, dass es ein ewiger Reichtum für uns wird. Gott segne uns dabei. Amen.